ARD.
Eigentlich haben wir in Deutschland gedacht, die Zeiten von russischem Gas sind vorbei. Wir hängen nicht mehr am russischen Gashahn. Die riesengroße Abhängigkeit von Russland in der Gasfrage, die ist durch. Nach dem Überfall Russlands in der Ukraine hat Deutschland mit sehr viel Aufwand und Kraft nach Alternativen gesucht, um Putin zu zeigen, wir sind auf euer Gas überhaupt nicht angewiesen. Wir holen es uns von anderswoher und nehmen dafür sogar viel höhere Energiekosten in Kauf.
Aber dass wir hier in Deutschland inzwischen kein Gas mehr aus Russland kaufen wie früher, heißt noch lange nicht, dass das auch für die gesamte EU gilt. Im Gegenteil, Russland verdient mit dem Verkauf von Gas nach Europa immer noch sehr, sehr viel Geld. 2023 waren es wohl über 12 Milliarden Euro. 12 Milliarden, die wir Putin eigentlich nicht für seinen Krieg geben wollen. Zumindest passt das nicht zur übrigen Sanktionspolitik gegenüber Russland.
Und unsere Verbündeten Frankreich, Spanien, Belgien ziehen da nicht so richtig mit. Sie importieren weiter russisches Flüssiggas. Und die Tendenz bei diesen Einfuhren in der EU ist tatsächlich steigend, klingt völlig verrückt. Aber wir müssen uns auch unsere eigene Rolle in dieser Folge nochmal genau anschauen. Die Rolle Deutschlands. Sind wir wirklich ganz weg vom russischen Gas?
Kadri Simson ist die ehemalige EU-Kommissarin für Energie und die macht ziemlich deutlich, was sie denkt.
Ich sage ausdrücklich, es gibt keinerlei Notwendigkeit, russisches Gas zu kaufen. Das ist eine politische Entscheidung, eine gefährliche Entscheidung, auch auf Kosten von Leben in der Ukraine.
Was Kadri Simson hier eigentlich sagt, ist: Warum zur Hölle unterstützen wir in Europa, die doch auf der Seite der Ukraine stehen, ausgerechnet Russland, geben der Ukraine Waffen und Geld und machen auf der anderen Seite mit Russland weiter Gasgeschäfte in Milliardenhöhe?
Und nebenbei hatte Europa ja auch eigentlich noch ein anderes Ziel. Unter anderem, um unabhängig zu werden von Staaten wie zum Beispiel Russland. Wir wollten ja mal bis 2027 von fossilen russischen Brennstoffen loskommen, nicht mehr erpressbar sein und die erneuerbaren Energien in Europa vorantreiben. Gilt das Ziel überhaupt noch?
Wir haben uns gefragt, warum Europa seine Gasgeschäfte mit Russland nicht schon längst beendet hat, sie sogar teilweise noch ausbaut. Wie groß ist die Abhängigkeit eigentlich?
Und ist Deutschland vielleicht sogar der Dumme, weil wir uns teuren Ersatz für russisches Gas organisiert haben, während andere EU-Länder ihre Gaseinkäufe in Russland teilweise sogar noch steigern? Klären wir in dieser Ausgabe von Plus Minus. Wir sind Anna Planken und David Alf. Vor Silvester gab es große Aufregung. Ganz Europa guckte plötzlich auf die Slowakei, weil der slowakische Ministerpräsident Robert Fico plötzlich in Richtung Ukraine drohte. Wenn wir kein russisches Gas mehr bekommen, dann drehen wir euch den Strom ab.
Dazu muss man wissen, bis vor kurzem, also bis zum Jahresende 2024, ist russisches Gas durch Pipelines quer durch die Ukraine nach Europa gekommen. Trotz des Krieges. Es gab einen Vertrag zwischen der Ukraine und Russland und der galt bis zum 31.12.24. Und die Ukraine hat den eingehalten und das Gas durchs eigene Land gelassen. Schon bevor der Vertrag ausgelaufen ist, hat der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt, ab 2025 machen wir aber diese Pipelines dicht.
An diesen Gasleitungen hing die Slowakei. Deshalb der große Aufschrei da, aber nicht nur die. Auch Österreich und Ungarn haben über diesen Weg noch russisches Gas bekommen. Die drei Länder waren bis zuletzt auch extrem darauf angewiesen. Sie haben zwischen 60 und über 80% ihres Gases aus Russland importiert. Und nun ist die Pipeline trotz aller Drohungen aus der Slowakei dicht. Auch die Proteste anderer EU-Staaten haben nichts genützt. Ungarn hat das zuletzt auch nochmal mit einer Vetodrohung versucht. Aber es ist schon eigenartig, dass einige EU-Länder einfach nicht weg wollen vom russischen Gas.
Welche Länder sind das? Warum machen die das? Um das zu klären, müssen wir uns die Geld- und Gasströme von und nach Russland anschauen. Es gibt eine interessante Internetseite, gemacht von der finnischen Non-Profit-Organisation Center for Research on Energy and Clean Air, der CREA oder CREA. Wir stellen euch den Link in die Shownotes. Ihr seht auf dieser Seite, wie viel Geld von welchen Ländern nach Russland fließt, um von dort Öl, Gas oder Kohle zu beziehen. Es gibt auch einen Live-Tracker, der genau anzeigt, wie viel Geld Putin seit Beginn des Ukraine-Krieges damals zu jedem Zeitpunkt nach Berechnung von Krea eingenommen hat.
Krea beobachtet dafür genau, wo welche Öltanker oder Gastanker unterwegs sind. Und sie werten Daten aus, die zeigen, wie stark Pipelines ausgelastet sind. Zu den meisten Leitungen gibt es solche Daten. Eine Stelle im Netz, die dunkel bleibt, also zu der man nichts weiß, sind türkische Pipelines. Behalten wir mal im Hinterkopf, darüber müssen wir gleich noch reden, aber erstmal zurück zu diesem Live-Tracker.
Darin kann man nämlich mehrere Sachen ablesen. Erst einmal sieht man dort sehr plastisch, warum Russland wahrscheinlich so schnell das Geld nicht ausgeht. In den letzten 3 Jahren, seit Beginn des Krieges, hat das Putin-Regime nach Berechnung von Krea vor allem durch seine Öl- und Gaslieferungen umgerechnet über 800 Milliarden Euro eingenommen. Und es gibt ja noch mehr, was man an diesem Live-Tracker von Krea ablesen kann. Und zwar, woher dieses Geld kommt. Ein Viertel dieser krassen Summe kommt aus der EU. Und wenn man dann noch etwas genauer hinschaut, kann man erkennen, viele Länder kaufen in Russland vor allem Öl. Beim Gas ist die EU Großkunde von Putin. Und zwar mit Abstand der weltweit größte Gasabnehmer von Russland.
Es gibt verschiedene Quellen und Schätzungen dazu. Und nach allem, was wir heute wissen und berechnen können, muss man festhalten, dass EU-Länder in den letzten Jahren zwischen 10 und 15 Milliarden Euro nach Moskau überwiesen haben, um russisches Gas zu bekommen. Jedes Jahr. Die Frage ist, wer kauft denn das viele russische Gas und wie kommt es denn überhaupt im Moment noch nach Europa?
Denn das haben wir ja alle noch vor Augen. Die Pipeline Nord Stream 1 ist stillgelegt worden. Russland hat die Gaslieferung gestoppt. Nord Stream 2 wurde gar nicht erst in Betrieb genommen. Dann hat es auch noch diese Explosion an den Röhren gegeben. Und die Ukraine-Leitung hat Präsident Zelensky jetzt gesperrt.
Aber was machen wir jetzt in der EU? Wie stark fehlt dieses Gas, das da durch die Ukraine gekommen ist? Da können wir euch sagen, so groß war der Anteil nicht. Zuletzt sind über die Ukraine rund 5% der Gasimporte nach Europa gekommen und die können leicht ersetzt werden. Da sind sich Experten einig, fragt sich allerdings, wie man das ersetzen will.
Spoiler, vielleicht gar nicht, sondern dieses russische Gas könnte nur einfach über einen anderen Weg zu uns kommen. Und jetzt kommt die Türkei ins Spiel. Die Türkei betreibt selbst Pipelines und liefert darüber schon jetzt Gas nach Ungarn, wenn auch noch nicht so wahnsinnig viel. Das kann sich aber ändern.
Der türkische Präsident Erdogan hat gute Beziehungen zu Putin. Das heißt, das russische Gas könnte vielleicht einfach einen Umweg über die Türkei nehmen. Erdogan könnte sich freuen, wenn er für Putin so eine Schlüsselrolle spielen würde. Dann könnte er gut daran verdienen.
Das Ganze würde noch nicht mal auffallen. Die Türkei fördert nämlich auch selbst Gas. Nicht viel. Aber egal, wer kann schon zählen, wie viele Moleküle jetzt aus der eigenen türkischen Förderanlage stammen und wie viel aus russischen Pipelines oder aus Pipelines aus Aserbaidschan. Von da bezieht die Türkei nämlich auch Gas und auch das wird mitverquirlt. Und da kann dann auch ohne Probleme russisches Gas dabei sein. Überprüfen kann das niemand.
Und dafür gibt es sogar in der Branche einen eigenen Namen. Türkische Mischung nennen Experten das. Turkish Blend in Anlehnung an die Tabakindustrie. Da werden ja oft verschiedene Tabaksorten zu einem Blend zusammengeworfen.
Also fassen wir zusammen. Bisher kam russisches Gas über Pipelines via Ukraine in Europa an. Die Ukraine hat ihre Leitung inzwischen zugemacht. Hätte ein guter Anlass sein können, hier auf russisches Gas zu verzichten, aber danach sieht es gerade nicht aus. Ganz im Gegenteil. Die Slowakei bezieht seit Anfang Februar wieder russisches Gas. Es kommt durch die Türkei und Ungarn, hat der staatliche slowakische Gasversorger SPP mitgeteilt. Weniger als vorher wegen der Auslastung der Pipeline. Also, es gibt diese Option, das russische Gas macht einen Umweg. So weit, so doof.
Vor allem, so weit, so eindeutig gegen die eigentliche EU-Idee, bei Öl und Gas von Russland bis 2027 unabhängig zu werden, war ja mal die Idee, um Putins Kriegskasse auch nicht noch weiter zu füllen. Aber wisst ihr was? Das ist noch nicht mal das Einzige. Es gibt sogar noch eine zweite Gasroute von Russland nach Europa und die führt übers Meer.
Schauen wir nach Seebrügge in Belgien. Dort landen regelmäßig riesige Tanker aus Russland an. Die fahren zwar nicht unter russischer Flagge, sie gehören internationalen Reedereien, aber die Schiffe sind in russischem Auftrag unterwegs. Und wenn man den belgischen Hafen bei Google Maps genauer anschaut, dann fallen einem 5 gewaltige, runde Gebilde auf. Das sind Gastanks.
Und genau in diesen Tanks landet Gas aus Russland. Die Schiffe laden dort ihre Fracht ab, pumpen sie in die Tanks. Das ist LNG, superkaltes, bei minus 160 Grad verdichtetes Flüssiggas. Zum Heizen, für die Stromerzeugung oder für die Industrie. Das LNG wird von einer Flotte aus 14 Schiffen gebracht. Die pendeln wie so ein Shuttle-Service zwischen der russischen Halbinsel Jamal im Nordwesten Sibiriens und Europa einfach so hin und her. Jamal liegt in der Arktis. Das Gasfördergebiet liegt unter einer dicken Eisschicht. Vor allem im Winter herrschen hier Extrembedingungen.
Jamal ist ein Milliardenprojekt. Russland hat in etwas mehr als 10 Jahren eine eigene Stadt aus dem Boden gestampft. Da, wo bis vor kurzem nur Frost und Eis zu sehen waren, sind jetzt riesige Fabriken. Wenn ihr die mal anschauen wollt, ihr findet auch einen Link dazu in den Shownotes.
Und diese 14 Tanker, gucken wir uns diese besonderen Schiffe mal an. Das sind Eisbrecher. Denn nur sie schaffen es zuverlässig über die Barentssee und das europäische Nordmeer an Norwegen vorbei nach Belgien. Diese wuchtigen Schiffe bringen dabei immense Mengen nach Seebrügge. Aber auch in andere europäische Häfen wie Montois de Bretagne in Frankreich oder Bilbao in Spanien. Und damit sind wir dann bei den weiteren europäischen Großabnehmern für russisches Erdgas.
Und zwar Belgien, Frankreich und Spanien. Diese drei Länder setzen ziemlich stark auf russisches Gas, auch wenn es eben kein Pipeline-Gas ist, sondern LNG. Die drei sind da die größten Importeure in der EU. Und die Tendenz bei den Importen von russischem Flüssiggas in die EU, die geht nach oben. Die drei Länder erklären das so. Das ist ja gar nicht alles für uns selbst, sondern da geht ganz viel per Pipeline auch in andere EU-Länder.
Wer hätte das gedacht? Zusammengerechnet sind wir auf jeden Fall schon bei mindestens 6 EU-Staaten, die sich so lange nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht wirklich freigemacht haben von russischem Gas. Frankreich, Spanien, Belgien, vorhin haben wir ja schon über die Slowakei, Österreich und Ungarn geredet.
Dabei hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja noch zu Beginn des Ukraine-Krieges eine ziemlich klare Ansage gemacht. Sie wollte Russland mit Sanktionen isolieren, auch wenn das für Europa höhere Energiepreise zur Folge hatte.
Das ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung. Und ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden. Das ist die Zeit für Entschlossenheit, nicht für Beschwichtigungen.
Es gab den Plan, sich in Europa möglichst schnell von den russischen Energielieferungen freizumachen. Repower nannte man das in der EU. Eines der Ziele dabei? Komplett unabhängig zu werden. Es war auch mal die Rede davon, dass die EU das bis 2027 schaffen soll. Beim Gas sieht es danach jetzt aber überhaupt nicht so aus. Einige Länder steigern Importe eher noch. Andere setzen auf Pipelines über die Türkei, die ja eben auch aus Russland befüllt werden können.
Und das alles, während Europa an anderer Stelle ziemlich rigide durchgegriffen hat. Die EU hat nämlich jede Menge Produkte sanktioniert, also auf eine Art Stoppliste gesetzt. Die dürfen also weder mehr nach Russland exportiert noch zu uns importiert werden. Und da steht interessanterweise auch Öl drauf.
Was aber eben nicht draufsteht, sind Erdgas über Pipelines und LNG. Dieses tiefgekühlte flüssige Gas, das in so großen Mengen in die EU geschifft wird. Warum steht sowas da nicht drauf? Kommen wir ohne diese Lieferungen aus Russland hier in der EU nicht aus? Das wollten wir wissen von Georg Zachmann. Ihn haben wir gefragt. Er ist Energieexperte beim Think Tank Brügel. Das ist eine Forschungseinrichtung, die unter anderem von den EU-Staaten mitfinanziert wird. Und er sagt, theoretisch wäre es gar nicht so schwierig, auf russisches Gas zu verzichten. Das machen wir auch schon. Wir sind in Europa ja auch schon ein gutes Stück gegangen, weg vom russischen Gas. Von über 40% unserer Importe sind wir ja mittlerweile bei gerade mal 15% angekommen.
Das ist also insgesamt gar nicht so viel. Aber ein paar Länder setzen eben deutlich stärker drauf als andere. Man könnte als Europa relativ leicht diese 15% woanders auftreiben und dann verteilen, sagen Experten. Aber die Frage ist eben, ob das auch alle wollen. Georg Zachmann sagt uns dazu.
Sanktionen sind auf europäischer Ebene immer einstimmig gefasst worden. Und eine Einstimmigkeit wird wahrscheinlich schwer zu erzielen sein, weil die Länder, die eben bisher noch russisches Erdgas beziehen, das aus dem Grund tun, dass es für sie ökonomisch sehr, sehr vorteilhaft ist. Und die davon zu überzeugen, dass sie das nicht mehr tun sollten, ist sehr schwierig.
Dazu muss man wissen, dass russisches Gas vergleichsweise günstig ist. Wir können hier leider keine genauen Zahlen liefern. Die Details aus solchen Lieferverträgen sind natürlich geheim und nicht zu bekommen. Aber wir haben mit mehreren Experten gesprochen und die sind sich einig. Gas aus Russland ist billiger als aus anderen Ländern. Das liegt unter anderem daran, dass Moskau unbedingt sein LNG-Geschäft auf dem Weltmarkt ausbauen will. Man steht da im Wettbewerb mit den ganz großen Gasanbietern USA, Australien, Katar. Die verkaufen im Moment alle mehr als doppelt so viel LNG-Gas wie Russland. Und Putin will hier unbedingt aufholen. Das geht am schnellsten, indem er etwas günstiger anbietet als die anderen.
Ein Preisvorteil, auf den man verzichten müsste, wenn man kein russisches Gas mehr kaufen würde. Und den Menschen höhere Gaspreise zu erklären, da dürfte die eine oder andere Regierung in Europa wenig Lust drauf haben. Aber um Lieferungen aus Russland zu stoppen, müsste die EU einen gemeinsamen Beschluss fassen. Einstimmig. Wenn ein Land sein Veto einlegt, dann kann eine solche Sanktion nicht eingeführt werden.
Ihr ahnt es, deshalb wird es mit einem Importverbot für LNG wahrscheinlich echt schwierig. Mal war zu hören, dass die EU-Kommission das Gas auf die Sanktionsliste nehmen will, dann heißt es wieder doch nö. Das Ganze dürfte auf Widerstand aus einigen Mitgliedstaaten stoßen. Ein oder zwei oder mehr Neinsager sind da nicht unwahrscheinlich. Die Frage nach einem Einfuhrstopp für russisches Gas ist auch nicht nur für die EU-Länder relevant, sondern auch für einzelne Unternehmen.
Was zum Beispiel ganz interessant ist, der französische Energiekonzern Total Energie ist an der russischen Flüssiggasanlage in Yamal beteiligt und auch am russischen Öl- und Gaskonzern Novatek. Wir haben Total Energie gefragt, wie das genau aussieht und was Sanktionen für sie bedeuten könnten. Leider haben wir darauf bis zur Produktion dieser Folge keine Antwort bekommen. Der Konzern hat aber dazu schon mal sinngemäß erklärt, dass man beim Import von LNG an alte Verträge gebunden sei und da nicht rauskomme, weil es keinen Einfuhrstopp der EU gäbe.
Und wir müssen jetzt nochmal auf die gesamte EU schauen. Die hat letztes Jahr deutlich mehr LNG aus Russland geholt als im Jahr davor. Das ist ein neuer Rekord, sagen vier Umweltorganisationen, die Importe gerade untersucht haben. Wir stellen euch das auch nochmal in die Shownotes. Wie stehen also die Chancen, dass in so einer Situation die EU-Staaten gemeinsam auf russisches Gas verzichten und womöglich höhere Preise dafür in Kauf nehmen? Wir sagen es mal so. Es ist schon kompliziert und damit sind wir wieder bei Kadri Simson, der ehemaligen Energiekommissarin, die wir ja schon am Anfang dieser Folge gehört haben.
This is not a necessity.
Ich sage ausdrücklich, es gibt keinerlei Notwendigkeit, russisches Gas zu kaufen. Das ist eine politische Entscheidung.
Aber auch wenn man keinen Einfuhrstopp für russisches Gas verhängt, es gibt noch Möglichkeiten, die russischen Gasgeschäfte zumindest auszubremsen.
Eine Möglichkeit sitzt da an, wo auch die fünf riesigen LNG-Tanks im belgischen Seebrügge liegen. Die sind als Zwischenspeicher gedacht. Hier und in einigen anderen europäischen Häfen, in Spanien und Frankreich und den Niederlanden, wird russisches LNG-Gas erst abgeladen und dann in einem zweiten Schritt weitertransportiert. In andere europäische Länder oder auch in die ganze Welt. Europa ist Drehscheibe für den weltweiten russischen Gashandel. Und wie gesagt, Russland will dieses Geschäft noch steigern.
Und genau da wäre ein Ansatzpunkt. Ohne diese Möglichkeit, das Gas in den EU-Häfen zwischenzuspeichern und umzuladen, wäre der LNG-Handel für Russland deutlich schwieriger, vielleicht sogar unrentabel. Die Schiffe aus Yamal müssten dann bis in die Türkei oder nach Ägypten ohne Stopp weiterfahren. Ist aber total unpraktisch, weil diese 14 Eisbrecher, von denen wir vorhin berichtet haben, die sind riesig, brauchen super viel Sprit und fahren auch viel langsamer als andere LNG-Tanker.
Also, um Russland zu bremsen, müsste Europa das Umladen in den europäischen Häfen einfach nur verbieten. Und genau das hat die EU schon auf den Weg gebracht. Im Sanktionspaket vom letzten Juni 2024 heißt es, um sicherzustellen, dass EU-Anlagen nicht für die Umladung von russischem Flüssigerdgas LNG auf dem Weg in Drittländer genutzt werden, wird die EU das Wiederverladen im Hoheitsgebiet der EU zum Zwecke der Umladung in Drittländer verbieten. Gelten soll dieses Verbot ab Ende März. Da tut sich also was.
Georg Zachmann, den haben wir ja vorhin schon gehört vom Think Tank Brügel, der hat noch eine andere Idee. Wenn man als EU nicht alle per Verbot dazu bringen kann, auf russisches Gas zu verzichten, dann könnte man zumindest Zölle darauf verhängen.
Das würde dann dazu führen, dass sich eben auch die Mengen russischen Gases in Europa reduzieren würden. Und es würde dann eben dieser entsprechende Zoll anfallen, den man dann eben auch nutzen kann, um entweder Verlierer innerhalb Europas zu einem gewissen Grad zu kompensieren oder den man nutzen könnte, um die Ukraine zu unterstützen.
Über kurz oder lang würde Russland in der EU immer weniger Gas verkaufen, weil das russische LNG bei uns eben nicht mehr billiger, sondern vielleicht sogar teurer wäre als zum Beispiel das aus den USA.
Georg Zachmann glaubt sogar, dass ein Zoll effektiver sein könnte als ein Verbot.
Bei Verboten gibt es immer Schlupflöcher und Hintertürchen. Wenn es sich dagegen nicht mehr rentiert, russisches Gas zu kaufen, weil es woanders günstiger ist, dann steigt man wahrscheinlich eher auf die Alternativen um. Und der Hahn wird wirklich dicht gemacht.
Außerdem hätten Zölle noch einen anderen Vorteil. Sie müssten nicht, wie die Sanktionen, vom EU-Rat einstimmig beschlossen werden. Und die Ukraine könnte einen Teil der Zölle als Unterstützung bekommen.
Bleibt noch eine Frage übrig, die wir uns am Anfang gestellt haben. Sind wir Deutschen in diesem ganzen Gas-Game eigentlich die Dummen?
Wir haben unter großer Anstrengung Alternativen für russisches Gas gesucht und uns umorganisiert. Russland hat uns damals ja auch den Gashahn immer weiter zugedreht. Wir haben unter Hochdruck mit viel Steuergeld LNG-Terminals gebaut. Für LNG aus den USA zum Beispiel. Russisches Gas wird keins über unsere deutschen LNG-Terminals geliefert, hat uns das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage erklärt.
Der Weg weg vom russischen Gas hat zeitweise extrem hohe Gaspreise für die Haushalte genauso wie für die Unternehmen zur Folge gehabt.
Und während wir das alles versuchten und immer noch versuchen zu stemmen, lassen andere EU-Länder ihre Gasimporte aus Russland einfach ungebremst weiterlaufen. Das hört sich ziemlich ungerecht an. Aber Georg Zachmann findet, dass wir uns die Analyse auch nicht so einfach machen können.
Ich würde Deutschland da keinesfalls irgendwie als Opfer sehen.
Als Beispiel hat uns Georg Zachmann Erdöl genannt. Da steht die Frage im Raum, ob bei Öl, das Kasachstan nach Deutschland verkauft, vielleicht auch russisches Erdöl dabei ist. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt uns dazu, Zitat, es geht kein Geld für Öl nach Russland. Eine Vermischung von Rohölen sei beim Transport in Pipelines unvermeidbar, aber nach den EU-Sanktionen auch zulässig, wenn sie zum Beispiel nicht den Absatz russischen Öls steigert. Entscheidend seien also nicht die Moleküle, sondern dass es keine Lieferungen aus Russland mehr gibt, also kein Geld nach Russland fließt. Also ausschließen kann man es nicht, dass da russisches Öl mit dabei ist.
Und beim Gas? Da kann man jedenfalls auch nicht sagen, dass absolut gar kein russisches Gas mehr in Deutschland ankommt. Schauen wir nochmal auf dieses europäische Flüssiggasgeschäft. Da soll ausgerechnet ein Unternehmen, das dem deutschen Staat gehört, eine führende Rolle spielen. Das sagen vier Umweltorganisationen, die Importe in die EU gerade untersucht haben. Nämlich SEFE, früher eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und 2022 vom Bund verstaatlicht. Da geht es nicht um Importe nach Deutschland, aber SEFE importiere große Mengen russisches LNG ins französische Dünkirchen, so die Studie. Letztes Jahr habe SEFE deutlich mehr davon gekauft als im Jahr davor. Rund 4 Millionen Tonnen. Das wäre ein Viertel der ganzen LNG-Importe von Russland in die EU.
Unser Plus-Minus-Team hat der Firma SEFE dazu Fragen geschickt. Die Antwort? SEFE bezieht russisches LNG nur im Rahmen eines bestehenden, nicht kündbaren Altvertrags mit dem russischen Lieferanten Yamal. Da Europa keine Sanktionen gegen den Import von russischem LNG verhängt habe, komme man da auch nicht raus. Wörtlich, es gebe keine rechtliche Grundlage, so einen Vertrag auszusetzen oder zu kündigen. Das klingt für mich jetzt ganz ähnlich wie bei TotalEnergie in Frankreich. Bezahlen, so SEFE, müsse man das Gas ja auf jeden Fall, auch wenn man es nicht nehme. Hieße, wenn man es nicht nimmt, könne es der Lieferant ja dann nochmal verkaufen, was die russische Wirtschaft ja dann noch mehr unterstützen würde. Um wie viel Gas es genau geht, dazu hat SEFE nichts gesagt. Was im französischen Dünkirchen ankomme, werde an Gashandelsplätzen in Frankreich und Belgien verkauft.
Aber landet russisches LNG zum Beispiel über Frankreich am Ende doch bei uns in Deutschland? In der Studie der Umweltorganisation ist die Antwort ja. Sie schätzt, dass russisches LNG 3-9% unserer Gasimporte ausmacht. SEFE erklärt zu der Frage, in Kurzform, wissen wir nicht. Zitat, sobald die in Dünkirchen angenommenen Moleküle in das europäische Gasnetz eingespeist werden, können sie nicht mehr nachverfolgt werden. Wir können daher auch keine Angaben dazu machen. Da sind wir wieder bei diesen Molekülen, die sich ja da so vermischen.
Tja, es scheint, als gäbe es in diesen Gas- und Energiemarktverstrickungen kein einfaches Happy End. Man hat sich zwar vorgenommen, von Russland und seiner fossilen Energie unabhängig zu werden, aber das Ziel, von dem man die Rede war, 2027, ist dann doch in irgendeiner Schublade verschwunden.
Man hört dazu aus Brüssel auch nichts wirklich Konkretes mehr und Umweltverbände bezweifeln, dass das Ziel 2027 erreicht werden kann. Dass sich die EU-Länder alle gemeinsam zu einem Importstopp für russisches Gas durchringen, ist mehr als fraglich.
Und was ist mit guten Alternativen? Da steht natürlich Norwegen auf der Lieferantenliste, auch die USA. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump bereits ausgelotet, ob Amerika nicht eine eventuelle Lücke auffüllen kann und will.
Zwar wäre Trump hin oder her eine Abhängigkeit von amerikanischem Gas etwas ganz anderes als von Putins Russland, aber eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung.
Was dann? Am besten die Schublade wieder aufmachen und konsequent an der eigenen Unabhängigkeit arbeiten.
Das heißt, in der eher rohstoffarmen EU auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen. Das würde uns auch in Sachen Klimaschutz weiter voranbringen. Aber klar, das Thema hohe Energiepreise und die Belastung speziell für die deutsche Wirtschaft ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Das könnten wir uns in einer neuen, eigenen Folge mal anschauen.
Das ist eine gute Idee und auch eine Vorausschau, was euch irgendwann dann mal erwartet bei uns im Plus-Minus-Podcast. Wir versuchen ja immer, die Zusammenhänge zu erklären, auch wenn sie nicht einfach sind, aber sich unabhängig machen und wissen, das sind so die Schlüssel.
Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann hilft es, diesen Podcast zu abonnieren, vielleicht sogar eine Glocke zu aktivieren, wenn das eure Podcast-Plattform zulässt. Dann werdet ihr jeden Mittwoch pünktlich zur neuen Folge daran erinnert. Und vielleicht habt ihr ja sogar Themenwünsche, Kritik, Lob, das ihr loswerden wollt. Dann könnt ihr uns schreiben. plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse.
Und am Ende dieser Folge geht wie immer natürlich der große Dank an die Leute, die inhaltlich dahinter stecken, die so eine Folge überhaupt möglich gemacht haben. Das ist heute unser Autor Christian Sachsinger.
Mit Recherchen von Michael Huben.
Und der Redakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn.
Und die Technik bestritten haben Andreas Völzing und Michael Wagner.
Wir sagen euch allen einen herzlichen Dank. Dir auch fürs Mitmachen.
Ja,
euch fürs
gerne.
Zuhören.
Genau.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und wir haben natürlich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch, der euch helfen kann, die Zusammenhänge rund um den Krieg gegen die Ukraine besser zu verstehen. Streitkräfte und Strategien von NDR Info.
Der Krieg beunruhigt viele von uns. Sich da in den Nachrichten zurechtzufinden, das ist auch nicht immer einfach, denn immer wieder ergeben sich daraus ja neue Fragen. Welche Rolle spielt der neue US-Präsident Trump? Welche Waffen sollte Deutschland liefern? Wie lange reicht eigentlich noch die Munition? Die langjährige ARD-Korrespondentin Anna Engelke und Carsten Schmiester sprechen darüber mit den ARD-Reportern in der Ukraine, mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen. Streitkräfte und Strategien ist die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten.
Und es lohnt sich da wirklich reinzuhören. In der Audiothek findet ihr Streitkräfte und Strategien vom NDR und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt.